beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ja, ich darf euch natürlich auch ganz herzliche Grüße aus der Baptistengemeinde Nürtingen mitbringen. Ich freue mich, dass ich schon das dritte Mal jetzt bei euch sein darf. Also die ersten zweimal durftet ihr euch ganz entspannt zurücklehnen, das ist jetzt vorbei. Heute ist wirklich eure Mitarbeit gefordert und gebraucht. Es liegt ein gutes Stück Arbeit vor uns, um diesen Predigttext zu verstehen und umzusetzen. Aber das passt eigentlich auch schon sehr gut zum Hebräerbrief, der ja auch davon schreibt, dass er nicht für kleine Kinder schreiben will, die noch so die Milch des Evangeliums trinken, so in den Anfängen stecken, sondern er schreibt ganz bewusst ja an Christen, die habhafte Nahrung wollen, um wirklich wachsen zu können und weiterzukommen. So, muss ich mal gucken. Wunderbar, das tut jetzt. Unser Predigttext steht im Hebräer 4. Der ist für diesen Sonntag vorgeschlagen. Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten, mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wir könnten jetzt den ganzen Hebräerbrief durchlesen. Ich habe es etwas vereinfacht, ich habe ihn selber schon durchgelesen. Und dann die Stellen gesucht, die das wiederholen. Weil wenn man jetzt so eine einzelne Stelle hat, dann könnte man schon so diskutieren, ja, wie ist das gemeint und ist das wirklich so, wie es denn da steht. Aber wenn man dann merkt, das zieht sich wie ein roter Faden durch, dann hat es wohl noch eine viel wichtigere Bedeutung. Deshalb so eine ganz kurze Fahrt oder Reise durch den Hebräerbrief, angefangen jetzt mal von vorne. Kapitel 2, Vers 17, daher musste er, also Jesus, in allen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Kapitel 8, also man sieht schon so ungefähr die Mitte, so ganz grob von diesem Brief. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener an Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Kapitel 10 heißt es dann etwas zusammengefasst, diese Verse, weil wir durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung. Und als letztes noch ein Vers, den Sie von einigen Jahren zuvor als Jahreslosung etwas anders kennen. Man noch nicht? Okay. war mal zu schnell, den man aber auch tatsächlich so übersetzen kann, das ist so auch richtig, dass er tatsächlich auch in die ähnliche Richtung hineinpasst. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir trachten danach, wir sehnen, wir strecken uns aus nach der Stadt, die am Hereinbrechen ist. Also es hat schon angefangen, dass sie hereinbricht, und wir strecken uns danach aus. Also wir bemerken, unser Predigttext heute, der so recht am Anfang des Briefes steht, steht da nicht alleine, sondern wenn auch ganze Kapitel sich um die Engel und Jesus und dann Mose und Jesus und was weiß ich alles drehen, so leuchtet dieses Thema schon am Anfang auf und zieht sich durch. Wir haben einen hohen Priester, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Und natürlich kann der uns ja verstehen, weil der als Mensch gelebt hat. Er versteht unsere Schwachheit, unsere Fragen, unsere Glaubenszweifel, vielleicht auch die Zweifel an diesem Text. Aber darum lasst uns hinzutreten. Lasst uns dahin gehen mit Zuversicht, mit Mut zu diesem Thron der Gnade. Jesus wird uns also hier im Hebräerbrief ganz stark beschrieben, nicht nur als irgendein lieber, netter Mensch. Er wird uns auch nicht nur beschrieben als der Sohn Gottes, der am Kreuz für unsere Sünden starb. Nein, es ist unglaublich wichtig, ihn auch in der Funktion des hohen Priesters zu verstehen, als der große hohe Priester. Und dieses Amt steht im direkten Zusammenhang damit, dass er uns dann auch mit einlädt, dahin zu kommen, wo er schon ist. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Und mit diesem Thron der Gnade ist nicht nur irgendein netter Thron gemeint, wo halt Gott in seiner Gnade regiert oder wo diese Gnade herkommt, sondern das ist eigentlich ein ganz klarer Fachbegriff. Und man sollte hier eigentlich auch Gnadenthron schreiben, damit man das merkt. Gnadenthron, es ist der Fachbegriff, der schon im Alten Testament ganz klar war, nicht für die Bundeslade als Ganzes. Die Bundeslade steht ja oder stand im Allerheiligsten. Das war so der heiligste Gegenstand, den es eigentlich im Alten Testament gab. Und das war ja so eine Holzkiste, die ganz vergoldet war und die dann innen drin diese steinernen Tafeln hatte, die Tafeln des Bundes. Es ging um den Bundesschluss Gottes, die sogenannten 10 Gebote. Und dann war diese Kiste aus Holz abgedeckt mit diesem Deckel, und auf dem Deckel waren dann diese zwei Engel, diese Cherubim, rechts und links, und in der Mitte war dann dieser Ort. Also wahrscheinlich war da kein Gegenstand in dem Sinne, also kein extra Thron nochmal oder sowas, aber es hatte den Namen Gnadenthron, weil genau hier einmal im Jahr am Versöhnungstag das wichtigste Opfer gebracht wurde. Und weil hier tatsächlich die Gegenwart Gottes real sichtbar erlebbar war. Es war ein Licht, im Alten Testament wird es beschrieben. Deshalb hatte dieser Raum eigentlich auch keine Fenster nötig und auch keine Öllampen. Hier war Gott, hatte das versprochen und hat sich dran gehalten. Hier war Gott real präsent. Der Gnadenthron ist also nicht die Bundeslade als Ganzes, sondern tatsächlich der Ort, wo Gott thront in seiner Gnade, in seiner Herrlichkeit. Und dazu fordert uns dieser Text auf. Geht dahin. Naja, Naja, fragt man sich da, wir haben nur ein kleines Problem. Wenn man von dieser Bundeslade und dem Gnadenthron ausgeht, dann war der ja in Jerusalem im Tempel. Und selbst da war es ja nur dem höchsten Priester erlaubt, einmal im Jahr diesen heiligsten aller Orte zu betreten. Und zu allem Überfluss gab es diese Bundeslade im zweiten Tempel ja gar nicht mehr. Das heißt, dieser Tempel, den Jesus gesehen hat, hatte keine Bundeslade mehr. Sie war schon 587 Jahre vor seiner Geburt, also vor Christus, bei der Zerstörung des ersten Tempels verloren gegangen. Wenn wir also zum Gnadenthron kommen sollen, dann kann ja wohl nicht die Bundeslade in Jerusalem gemeint sein. Deshalb sollten wir ja auch den ganzen Hebräerbrief lesen und nicht nur einen Vers. Da heißt es dann nämlich von den Priestern, sie dienen auf der Erde also nur dem Abbild und Schatten des himmlischen Heiligtums. Wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichtete, siehe zu, sprach er, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Deshalb sagt unser Text ja auch, weil wir denn einen großen hohen Priester haben. Wir haben einen hohen Priester, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Der Tempel in Jerusalem, die Stiftshütte in der Wüste, das waren also nur in Anführungszeichen Modelle. Modelle von dem, was Mose dann auf dem Berg gesehen hat, beziehungsweise von dem, was in der himmlischen, in der unsichtbaren Welt real existiert. Der Tempel in Jerusalem spiegelt also nur etwas wider von dem, was es seit Ewigkeit gab und was es in alle Ewigkeit geben wird. Wenn dem aber so ist, dann fordert uns doch dieser Text, der ganze Hebräerbrief von vorne bis hinten eigentlich dazu auf, in das himmlische Heiligtum einzutreten. Das ist eigentlich das Unglaubliche, das schier Unfassbare, was der ganze Hebräerbrief eigentlich uns nahelegen will. Und dieser Weg, der jetzt offen ist und der Priester, der uns da mit hineinnimmt, dass wir nicht stehen bleiben müssen bei dem, was mal irgendwann war und leider ist halt die Bundeslade verloren gegangen, oder dem, was irgendwann mal so sein wird, sondern dass wir aufgerufen sind, schon heute in diesen himmlischen Bereich einzutreten, zu dem tatsächlich realen Gnadenthron. Jesus ist ja nicht nur bildhaft oder in der Vorstellung vielleicht so in den Tempel gegangen. Jesus ist ja nicht nur in den Tempel in Jerusalem gegangen, da war er ja nie im Allerheiligsten. Jesus ist real in das himmlische Heiligtum eingetreten. Jesus hat sich nicht nur vorgestellt, in den Himmel zu kommen, er hat ihn tatsächlich durchschritten. Und genau so fordert er uns auf. Lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Weil wir durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Ihr seid gekommen zu dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln. Und wenn wir das noch nicht erlebt haben oder wenn du das noch nicht erlebt hast, dann mach dich auf die Suche. Dann mach dich auf die Suche, auf den Weg dorthin. Unser Glaube, der hört ja nicht auf, da wo wir vielleicht gerade so verstanden haben, dass Jesus uns unsere Schuld vergibt oder dass wir nach dem Tod in den Himmel kommen. Da fängt unser Glaube ja erst an. Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir nur vom Kreuz predigen, dass es dann manchem auch langweilig wird. Wir müssen uns nicht wundern, wenn unser eigenes Glaubensleben langweilig wird, wenn wir gar nichts mehr erwarten, wenn wir kein größeres Ziel haben, als einfach irgendwann dann mal in den Himmel zu kommen. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum Gebetstreffen nicht so unglaublich groß beliebt sind. Weil wir oft da stehen bleiben bei uns, bei unseren Anliegen, bei unseren Sorgen, bei unseren Problemen. Irgendwie bleiben wir oft hängen bei unserer eigenen Welt, bei dem, was wir sehen, bei dem, was wir erleben. Anstatt uns auf diese Suche zu machen, anstatt gemeinsam uns auf den Weg zu machen in diese himmlische Welt. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Vielleicht schüttelst du auch innerlich den Kopf und fragst dich, was das jetzt soll. Aber deshalb habe ich mir extra die Mühe gemacht, das so lange aufzubauen und zu zeigen, wie deutlich nicht nur der Hebräerbrief, man könnte jetzt durch die ganze Bibel gehen, wie deutlich hier davon die Rede ist, wirklich den Bereich unserer sichtbaren Welt ein Stück weit zu verlassen und uns da nicht gefangen zu nehmen und wirklich in diese himmlische Welt, wo Jesus Hoherpriester ist, wo er gegenwärtig ist, wo Gott gegenwärtig ist, wirklich einzutreten. Und ich glaube, wir brauchen dringend wieder diese Lebensweise, die nicht nur von dem Irdischen gefangen ist, sondern diese Lebensweise wirklich wieder mehr im Himmlischen, um wirklich einen Einfluss auch zu haben auf unsere Welt. Und ich glaube, wir spüren das immer mehr, dass die Probleme unserer Welt viel zu groß sind, als dass wir die einfach nur mit ein paar netten, frommen Worten oder einem einfachen, kurzen Gebet irgendwie klären könnten oder mit viel Anstrengung und Überlegung, sondern wir merken, dass wir da eine Kraft, eine Energie brauchen, einen Einfluss Gottes, den wir eben vielleicht gerade auf diesem Weg auch erreichen können. Dass wir wirklich uns aufmachen zu diesem Gnadenthron in die Gegenwart Gottes und daher diese Barmherzigkeit und Gnade kommt. Aber wir brauchen auch wieder das Suchen danach. Ich fand diesen Eingangsvers so toll aus Psalm 105, nicht nur ab und zu suchen, sondern immer zu suchen, da dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Ich glaube, ich bin da auch schon seit zig Jahren auf der Suche und auf diesem Weg näher zu Gott. Dazu will uns unser Text hier eigentlich aufrufen. Aber wie soll das jetzt gehen? Wie soll das funktionieren, dass wir in das himmlische Heiligtum hineinkommen? Vor allen Dingen müssen wir uns mal auf den Weg machen. Denn wenn wir Gott nicht suchen, dann können wir ihn auch nicht finden. Er wird uns nicht zufälligerweise so einfach in Schoß fallen, dass er plötzlich gegenwärtig neben uns steht. Ich kann diesen Gnadenthron nicht erreichen, wenn ich mich nicht innerlich auf den Weg mache. Und das heißt natürlich, dass ich auch im Gebet Gott suche. Wenn wir von diesem Tempel ausgehen, dann können wir uns auch einfach den alten Tempel in Jerusalem als Beispiel nehmen und dann sehen wir schnell, dass es ja eigentlich nur die Priester sind, die da was verloren haben, sage ich jetzt mal. Der Brandopferaltar, der steht noch außerhalb des Tempels. Natürlich in der ganzen Anlage des Tempels sind ja noch so Vorhöfe und so. Und der Brandopferaltar, steht im Vorhof. Und dieser Altar symbolisiert ganz klar auch das einmalige Opfer Jesu am Kreuz, der ein für alle Mal sich geopfert hat zur Vergebung der Schuld. Und genau das ist ja das Evangelium, das ist der Anfang unseres Glaubens, dass ich das annehme und sage, ja, ich war nicht dabei, als Jesus am Kreuz starb, aber ich glaub's, ich halte dran fest, ich halte es für Realität und Wirklichkeit. Das sind diese ersten Schritte, wovon der Hebräerbrief sagt, da will er jetzt nicht stehen bleiben, das wurde schon so oft gesagt, er will eigentlich weiter. Aber weiter dürfen jetzt nur noch die Priester. Das normale Volk durfte bei diesem Opfer zuschauen, die haben sich darüber gefreut und genickt, wie manche heute Morgen vielleicht auch. Aber dann geht es darum, dass in Anspruch zu nehmen, was in anderen Stellen steht, dass wir dazu berufen sind, selber Priester zu sein. Das heißt auch ein Stück weit, dass ich mein eigenes Leben hier auf diesem Altar zurücklasse, weil na, ich kann ja nicht beides. Ja. Ich kann nicht meinem normalen Leben 100% meiner Aufmerksamkeit widmen und gleichzeitig noch nebenher 100% hier Priester sein wollen, das funktioniert nicht. Ich muss Prioritäten setzen. Ist mir das wichtig? Ist mir das wichtiger? Dann lasse ich da einen Teil von meinem Leben zurück, weil ich weiß, es gibt noch was Wichtigeres. Es gibt eine Ehre, eine Würde, eine Berufung für dein Leben. Das ist ja keine Sonderstellung irgendwie nur noch für 2, 3 Auserwählte. Der neue Bund öffnet das ja für alle, die das in Anspruch nehmen wollen, begrenzt es nicht mehr nur auf so ein paar Priester, die halt da hineingeboren wurden, ob sie jetzt wollten oder nicht, sondern jeder von uns ist dazu berufen. Die Frage ist, nehme ich das an, gehe ich dem nach, dass ich da nicht stehen bleibe am Opfer Jesu, sondern sage, ja, ich will mehr. Ich will selber Priester sein, mich dann reinigen, da ist dann noch dieses große Waschbecken, sage ich jetzt mal, dass ich mich reinige und heiligen lasse von Jesus. Wir haben ja einen hohen Priester, der mit uns mitleiden kann, das steht ja da auch, ja, der versteht ja, dass wir nicht vollkommen und so alles so super toll glänzt bei uns und so, aber darum geht's nicht. Es geht um die Heiligkeit, die Gott uns schenkt. Am liebsten würde ich da natürlich ein ganzes Seminar drüber machen, über die Einzelteile des Tempels. Ihr versteht, dass das leider nicht Platz hat heute Morgen in so einer kurzen Predigt. Wir könnten jedes einzelne Element des Tempels noch genauer untersuchen. Aber ganz egal, was für Einzelheiten da sind, wichtig ist, dass wir uns auf den Weg machen. Ganz egal, ob wir zum Hauskreis zusammenkommen, zur Gebetsgruppe oder zur Jungschar oder zum Gottesdienst heute Morgen, ist die Frage, ob jeder Einzelne sich auf den Weg macht. Lasst uns hinzutreten. Das ist eine Aufforderung zur aktiven Beteiligung, auch wenn nur 5, 6 hier vorne stehen. Es ist von entscheidender Bedeutung, ob jeder Einzelne, ob du dich auf deinen Weg gemacht hast. Sonst bist du nur Zuschauer, der von außen das Ganze betrachtet, aber das Wichtigste verpasst, weil du dich nicht so mit auf den Weg gemacht hast, in Gottes Gegenwart einzutreten. Wer von euch hat heute Morgen denn was von diesem Gottesdienst erwartet? Also ich würde am liebsten mal so eine Umfrage machen. Die nächste Frage wäre dann, hast du dich vorbereitet auf diesen Gottesdienst? Na gut, schick angezogen, so dass es nicht auffällt. Aber vielleicht auch so im Gebet. Muss keine 2 Stunden sein. Aber so, Herr, ich erwarte was. Ich möchte dir begegnen. Segne doch das alles, was da passiert. Das ist ja manchmal gar nicht viel. Das ist ja auch am Gottesdienst so gar nicht viel verlangt, aber will ich denn innerlich mitgehen mit den Liedern, mit den Gebeten oder höre ich mir die halt einfach mal so an oder frage ich mich, ob jetzt der Musikstil mit der Orgel jetzt so meins war, heute Morgen oder nicht, ob ich die Liedverse so ganz wörtlich immer verstanden habe und da mitgehe. Das ist gar nicht wirklich die Frage. Es ist eher so diese Herzensfrage, ob ich da mitgehen will, ob mein Geist daran beteiligt ist. Und dann ist dieses innerliche Mitgehen manchmal viel wichtiger wie die Frage, ob ich jetzt alle Verse noch weiß und was da drin vorkam im Lied. Wisst ihr, wir brauchen uns, glaube ich, nicht zu wundern, wenn der Gottesdienst langweilig wird, wenn wir nicht aktiv dafür beten, wenn wir nicht aktiv Gott begegnen wollen. Und ich glaube, dass einer der wichtigsten Punkte, wenn man das jetzt so kurz rausgreifen will, im ganzen Heiligtum wirklich die Anbetung Gottes ist. Schon in den Vorhöfen des Tempels wurden natürlich Psalmen und Loblieder gesungen. Und wenn wir unser Leben ein Stück weit hingeben, Gott auf diesen Altar legen, dann ist das auch Anbetung. Und wenn ich einen Teil von meinem Geld Gott gebe, kann das auch Anbetung sein. Nicht als Pflichtopfer, man muss das halt mal wieder, sondern ich lege ganz bewusst einen Teil von meinem Leben hier Gott hin. Und der Priester, der dann weiter ins Heiligtum eintritt, der muss jedes Mal auch dieses Räucheropfer mitbringen. Also Weihrauch ist da nur ein Teil davon, das sind noch mehrere Harze. Aber dieses Räucheropfer symbolisiert auch die Anbetung Gottes und auch die Gebete im Allgemeinen. Natürlich geht es im Beten auch um unsere Anliegen. Das ist jetzt nicht die Frage. Aber wir sollten da nicht stehen bleiben, nur bei uns. Wir sollten uns das zur Aufgabe machen, Gott anzubeten, ihn für seine Heiligkeit. Er ist es einfach würdig. Er ist es würdig, dass wir ihn anbeten, ohne dass jetzt da uns ein spezieller Grund dafür einfällt. Das übersteigt auch das, was man dann als Dank Gott bringt. Ach, du hast mir letzte Woche geholfen und ach, du warst ja so nett bei dem Problem und so. Sondern du bist heilig, du bist würdig. Und dann wird es nämlich wieder ganz egal, ob das die alten Lieder von Gerhard Terstegen sind, der auch Gottes Gegenwart erlebt hat, oder ganz moderne Lobpreislieder. Es geht nicht darum, ob ich jeden Ton recht singe. Es geht darum, will ich Gott die Ehre geben? Dass wir uns daran aktiv beteiligen im Gottesdienst. Dass es gar nicht um unsere musikalischen Vorlieben oder Gefühle geht, sondern dass Gott geehrt wird. Dass diese Lieder nicht nur Lückenfüller sind irgendwie im Programm des Gottesdienstes, man kann ja nicht eine Stunde lang reden und zuhören, sondern dass die Lieder von Bedeutung sind, dass wir damit einen Weg gehen. Am liebsten würde ich euch ja ein Rezept mitgeben können, so 10 Punkte in die Gegenwart Gottes. Wenn man die regelmäßig befolgt, dann klappt das schon. Aber so weit bin ich leider auch noch nicht. Sicher, da sind solche Einzeldinge schon wichtig, wie ich sie angesprochen habe. Natürlich spielt auch die Bibel eine Rolle, dass ich die kenne, dass ich die lese. Das hat auch schon eine Wirkung. Dass ich mich öffne für den Heiligen Geist und ihm da Raum gebe, mir da diese Sicht zu öffnen. Ich als Mensch kann ja nichts von Gottes himmlischer Gegenwart wahrnehmen. Manchmal passiert mir das einfach so. Ich kann das gar nicht genau erklären. In der Gebetsgemeinschaft, wenn ich dann selber anfange zu beten, das fühlt sich plötzlich so grenzenlos weit an. Also ich sehe da nichts oder so, aber das ist plötzlich so eine unglaubliche Weite, so eine Ewigkeit. Ja. Da möchte ich am liebsten weiterbeten und auf der anderen Seite möchte ich eigentlich gar nichts mehr sagen, weil das so eindrucksvoll ist. Und bei solchen Momenten wünsche ich mir, dass die möglichst lang so bleiben, aber dann geht die Gebetsgemeinschaft ja meistens irgendwie weiter und zu Ende. Aber da spüre ich schon so ein kleines Stück davon. Wenn ich für mich alleine bete, passiert mir das in der Weise nie. Da ist es eher so ein ganz großer Friede oder so ein Lächeln, das mir übers Gesicht geht, wo ich auch was spüre, da ist jetzt mehr. Auch in Zeiten des Lobpreises fällt es mir immer leichter, da was von Gottes Gegenwart wirklich zu spüren. Ich kann das ganz schlecht beschreiben, ich kann das auch nicht machen, aber ich kann euch immer noch nicht sagen, ob ich tatsächlich im Himmel vor diesem Gnadenthron schon mal war. Ich habe ihn noch nicht so deutlich gesehen. Aber ich merke bei mir, wie das über die Jahre einfach zunimmt, weil ich diesen Weg sehr bewusst auch immer wieder suche. Und ich glaube, da spielt es schon eine Rolle, dass ich in meinem Leben wirklich versuche, so oft wie möglich Lobpreis mit hineinzunehmen, Anbetung mit hineinzunehmen in meinen Alltag, dass die Lieder, dass ich die oft höre, dass ich die mitnehme, dass ich die unbewusst weiter singe und dass ich im Geist Gott vielleicht anbete, selbst wenn mein Kopf wo ganz anders ist in der Alltagsarbeit, dass da so ein Weg immer eingeübter wird. Ich habe mich auch sehr intensiv mit diesem Tempel beschäftigt, mit dem Aufbau, mit seiner Bedeutung. Ich habe mich auch mit dem Vater Unser beschäftigt. Ich bete immer wieder Psalm 103 für mich selber. Ich mache einen Gebetsspaziergang. Ich schreibe mir auf, was mir wichtig wird. Und ich merke, dass mich das über all die Jahre näher bringt zu Gott. Dass ich diese unsichtbare Wirklichkeit Gottes immer mehr wahrnehme. Und doch kann ich es noch nicht sicher sagen, ob ich wirklich da schon mal stand vor Gottes Thron. Aber ich will es glauben. Ich will daran festhalten. Ich war ja eben auch nicht dabei, als Jesus tatsächlich auf der Erde am Kreuz für uns starb. Ich glaube es trotzdem und halte daran fest. Ich bin noch nicht gestorben und bin noch nie auferstanden im Himmel und trotzdem halte ich daran fest, dass es so ist, dass es so sein wird. Und genauso will ich auch an diesem Vers festhalten, auch wenn ich ihn noch nicht so wörtlich erlebt habe, aber er steht da, nicht nur einmal. Und er fordert uns auf, das in Anspruch zu nehmen, uns danach auszustrecken. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass das möglich ist. Ganz direkt, ganz persönlich in dieser himmlischen Welt vor Gottes Thron zu stehen, das nicht nur zu singen, sondern das tatsächlich zu sein. Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Amen. Herr Jesus, und so nimm uns mit auf diese Reise, auf deinen Weg, den du gegangen bist. Du hast die Tür aufgemacht zum Vaterhaus, du hast den Vorhang zerrissen und so zerreiß auch vor unserem geistlichen Auge diesen Vorhang, dass wir dich immer deutlicher und klarer sehen und erkennen. Komm, Heiliger Geist, füll diesen Raum, füll unsere Herzen, dass du uns ja, mit hineinnimmst und unsere irdische Begrenzung einfach überschreitest. Nimm uns auch mit, immer näher in diesem Gottesdienst, dass wir wirklich aus der himmlischen Perspektive heraus leben. Herr, unsere Welt braucht wirklich größere Macht und bessere Lösungen, als wir die haben. Und da beten wir dich an, König, du König auf dem Thron. Und wir brauchen nichts mehr als dich, deine Barmherzigkeit und deine Gnade, die verändert wirklich alles, auch in unserer Welt, in unserer Zeit. Und deshalb lass uns diesen Weg wieder neu entdecken und wirklich in aller Konsequenz gehen. Dass wir etwas von deiner Größe, von deiner Macht erleben und hineinholen in unsere kleine Welt. Amen.